Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen um 6.30 Uhr im Studio ist Daniel Knoll. Guten Morgen. Wieder ein Rücktritt aus dem Postverwaltungsrat. Das Departement Leuenberger will jetzt die Zusammensetzung des Gremiums ernsthaft überprüfen. Die Schelte von Präsident Obama. Der US-Präsident kritisiert erneut seine Geheimdienste, bisher aber noch ohne personelle Konsequenzen. Und nach dem Lawinenunglück im Diemtigtal, Experten diskutieren die Sicherheit der Suchgeräte und generell die Abläufe bei der Lawinenrettung. Zuerst jetzt der Nachrichtenüberblick, heute früh mit Thomas Mattis.
Das Departement von Bundesrat Leuenberger will die Zusammensetzung des Postverwaltungsrates überdenken. Zudem will das UVEC Vorwürfe an Verwaltungsratspräsident Claude Begle prüfen. Gestern war Wolfgang Werle aus dem Verwaltungsrat der Post zurückgetreten. Er begründete seinen Rücktritt mit der Auslandsstrategie von Postchef Begle. Diese sei riskant und vom Gesamtverwaltungsrat nie genehmigt worden. Werles Rücktritt ist der dritte an der Spitze der Schweizer Post in 3 Wochen. US-Präsident Barack Obama hat den Geheimdiensten katastrophales Versagen vorgeworfen wegen des versuchten Anschlags auf ein Flugzeug bei Detroit. Es habe ausreichend Hinweise auf den Terroristen gegeben. Nach einem Treffen mit Ministern und Geheimdienstchefs kündigte Obama an, er werde die Pannen nicht tolerieren. Der US-Präsident beschloss zudem, dass bis auf Weiteres keine Guantanamo-Häftlinge mehr nach Jemen überstellt werden. Die US-Behörden befürchten, dass die Entlassenen dort von Terrorgruppen rekrutiert werden. Der Automarkt in den USA scheint sich langsam von der Krise zu erholen. Der US-Autobauer Ford und sein japanischer Konkurrent Toyota konnten im Dezember in den USA über 1/3 mehr Autos verkaufen als vor einem Jahr. Auch deutsche Automarken verkauften sich besser. Bei Chrysler und General Motors hingegen gingen die Verkäufe weiter zurück. Über das ganze vergangene Jahr gesehen verzeichnete die Autobranche in den USA jedoch den schlechtesten Absatz seit Jahrzehnten. In Chile wollen die Arbeiter der größten Kupfermine ihren 2-tägigen Streik beenden. Sie akzeptierten ein verbessertes Lohnangebot der staatlichen Minengesellschaft Codelco, wie Gewerkschaftsvertreter mitteilten. An der Eishockey-Weltmeisterschaft der U20 in Kanada hat das Schweizer Team eine Medaille klar verpasst. Im Spiel um Rang 3 erlitten die Schweizer Junioren gegen Schweden eine Kanterniederlage. Sie verloren mit 4:11. In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft schlug Kloten Tabellenführer Bern 4:3 und Genf bezwang Freiburg 1:0. Biel gewann gegen Rapperswil-Jona 5:1, Davos besiegte Langnau 4:1 und im Tessiner Derby verlor Ambri Piotta gegen Lugano 1:4. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.572 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.747 Punkten, plus 0,6%. Der Dollar wird zu einem Franken 03,52 gehandelt, der Euro zu einem Franken 48,53 bzw. zu einem Dollar 43,52. Das Wetter. Im Norden bleibt es meist bewölkt und gelegentlich fällt etwas Schnee. Im Mittelland sind auch kurze Aufhellungen möglich. In den Alpen und im Süden scheint zuerst meist die Sonne. Am Nachmittag ziehen auch dort immer mehr Wolken auf und vor allem in Graubünden fällt etwas Schnee. Die Temperaturen erreichen im Norden minus 3 und im Süden plus 3 Grad. Am Donnerstag gibt es im Norden sonnige Abschnitte, sonst ist es oft bewölkt und gegen Abend setzt von Süden her Schneefall ein. Die Temperaturen liegen im Norden bei minus 3 und im Süden bei plus 2 Grad. Am Freitag fällt im Süden sehr ergiebig Schnee, im Südtessin teils auch Regen. Im Norden, besonders im Osten, schneit es immer wieder.
Und wieder ein sofortiger Rücktritt aus dem Postverwaltungsrat. Wolfgang Werle ist innerhalb kurzer Zeit schon das 2. Verwaltungsratsmitglied, das aufgrund von Differenzen mit Postverwaltungsratspräsident Claude Begle gegangen ist. Begle selbst hat dazu nicht Stellung genommen und an das Departement von Bundesrat Moritz Leuenberger verwiesen. Dort will man die Zusammensetzung des Postverwaltungsrats grundsätzlich überdenken. Und die zuständige Parlamentskommission erwartet von Postminister Leuenberger klare Aussagen. Bundeshausredaktorin Katrin Huck.
Während 8 Jahren war Werle Mitglied des Verwaltungsrats der Post. Nun legt er sein Mandat per sofort nieder. In seinem Schreiben an Postminister Leuenberger schreibt Werle zu seinen Gründen:
Unterschiedliche Auffassungen über die Führung und Organisation des Verwaltungsrates sowie die vom Verwaltungsratspräsidenten öffentlich vertretene, mit großen Risiken behaftete und vom Gesamtverwaltungsrat nie genehmigte Auslandsstrategie haben mich zu diesem Schritt veranlasst.
Vor 2 Wochen hat der Verwaltungsrat Rudolf Hug seinen Rücktritt bekannt gegeben, kurz nachdem Konzernchef Michel Kunz seinen Abgang erklärt hatte. Das zuständige Departement UVEC hat im Dezember noch gelassen reagiert, kündigte gestern nun aber an, die Ereignisse genau zu analysieren. UVEC-Sprecher Daniel Bach.
Ja, es stehen jetzt natürlich happige Vorwürfe im Raum. Es sind jetzt, ist ein Konzernchef abgesetzt worden, sind 2 Verwaltungsräte zurückgetreten, die Vorwürfe richten an den Verwaltungsratspräsidenten.
Darum müsse insbesondere die Zusammensetzung des Verwaltungsrats bei der Erneuerungswahl im Frühling überprüft werden, Präsident Begle inklusive.
Also etwas verkürzt gesagt, alle, die sich wiederwählen lassen oder neu wählen lassen, stehen grundsätzlich zur Disposition. Man muss sich bei jedem überlegen, ist das jetzt die richtige Person für den Postverwaltungsrat, weil wir einfach wollen, dass er in Zukunft wieder besser funktioniert als jetzt.
Auch die zuständige Parlamentskommission will über die Ereignisse und die Strategien im Auslandgeschäft aufgeklärt werden, wie Kommissionspräsident Nationalrat Max Binder erklärt.
Es ist jetzt an der Zeit, dass sich Bundesrat Leuenberger intensiv dieses Problems annimmt. Es reicht nicht, wenn er nur sagt, die Post braucht Ruhe. Er muss nun hier klar Farbe bekennen und er wird sich auch an der Kommissionssitzung im Januar gegenüber der Kommission erklären müssen.
Sagt Nationalrat Max Binder. Unsere Geheimdienste haben versagt, wir müssen das sofort ändern. Deutliche Worte von US-Präsident Barack Obama. Er sagte sie in aller Öffentlichkeit, nachdem er mit seinem Geheimdienst und mit Sicherheitsleuten den vereitelten Anschlag auf ein US-Flugzeug in Detroit analysiert hatte. Zur Schelte des US-Präsidenten, Auslandredaktor Robert Stähli.
US-Präsident Obama konnte seinen Ärger über das Versagen des eigenen Geheimdienstes kaum verbergen, als er vor die Medien trat.
When a suspected terrorist is able to board a plane with explosives on Christmas Day, the system has failed in a potentially disastrous way.
Wenn ein Terrorverdächtiger an Weihnachten mit Sprengstoff an Bord eines Flugzeuges gelangen kann, hat unser Sicherheitssystem in einer katastrophalen Weise versagt, sagte ein sichtlich ungehaltener US-Präsident. Dass die Katastrophe in letzter Minute verhindert werden konnte, sei nicht dem Sicherheitssystem, sondern mutigen Menschen zu verdanken. Es seien nämlich genügend Informationen über den in Jemen ausgebildeten Attentäter vorhanden gewesen, doch die Geheimdienste hätten es unterlassen, diese Informationen entsprechend zu interpretieren und miteinander zu verknüpfen, meinte Obama.
It is increasingly clear that intelligence was not fully analyzed or fully leveraged. That's not acceptable, and I will not tolerate it.
Ich werde das nicht tolerieren, sagte Obama mit ernster Stimme. Der Präsident kündigte sofortige Reformen und neue Kontrollen bei der Flugsicherheit an, um künftige Pannen zu verhindern, welche wie jene von Detroit im Desaster hätten enden können. Obama machte ebenso klar, dass die USA die vorgesehene Abschiebung von Guantanamo-Häftlingen nach Jemen aussetzen werden.
We will not be transferring additional detainees back to Yemen at this time.
Fast die Hälfte der noch verbliebenen Guantanamo-Häftlinge stammen aus Jemen, wo auch der Urheber des Anschlagversuches von Detroit ausgebildet worden war.
Sie hören heute Morgen, es ist 6.39 Uhr. Heute ist Dreikönigstag. In der deutschen Politik ist das traditionell der Tag, an dem sich die FDP im besten Licht zeigt. Seit dem Herbst sitzt die Partei wieder in der Bundesregierung. Parteipräsident Guido Westerwelle hätte daher eigentlich Grund, sich am Dreikönigstreffen im Stuttgarter Opernhaus heute feiern zu lassen. Nur, bei der Bundesregierung ist Feuer im Dach. Es herrscht Streit zwischen den Koalitionsparteien. Ich habe daher unsere Deutschlandkorrespondentin Ursula Hürzeler gefragt, was denn der eigentliche Streitpunkt zwischen der Union und der FDP sei.
Im Kern geht es um die Finanz- und Steuerpolitik. Die FDP hat den Deutschen im Wahlkampf massive Steuererleichterungen versprochen und dieses Versprechen will sie nun möglichst kompromisslos umsetzen. Die ersten Entlastungen hat die Regierung im Eiltempo bereits beschlossen, aber die FDP will noch mehr, nämlich ein zweites Paket im Umfang von 24 Milliarden ab dem nächsten Jahr. Und genau hier scheiden sich die Geister. Die Union will da nämlich nur mitmachen, wenn die Wirtschaft bis dann wieder floriert. Weitere Steuergeschenke auf Pump lehnt sie ab.
Wieso beharrt denn die FDP auf diesen Steuersenkungen? Angesichts der leeren Staatskasse ist das ja wohl wenig realistisch.
Nun, die FDP hat bei der Wahl außerordentlich gut abgeschnitten. Mit 14,6% ist sie so stark wie nie und deshalb tritt sie in der Koalition auch dermaßen selbstbewusst auf. Dazu glaubt sie fest daran, dass Deutschland nur dann aus der Krise kommt, wenn die Leute mehr Geld haben und somit das auch ausgeben können. Zum Stichwort leere Kassen, da haben Sie natürlich recht, das ist genau das Problem. Deutschland hat so viele Schulden wie nie. Allein in diesem Jahr wird der Finanzminister bis zu 100 Milliarden neue Kredite aufnehmen müssen und das passt natürlich dann nicht so gut zu allzu viel Großzügigkeit.
Wie sieht das denn in der Partei aus? Sie waren bereits gestern in Stuttgart, haben sich dort an der FDP-Basis umgehört. Was haben Sie da zu hören bekommen?
Ja, die Basis ist noch immer begeistert darüber, dass sie nach 11 Jahren in der Opposition endlich wieder mitregieren kann. Daneben aber gibt's viel Ernüchterung, habe ich gemerkt. Viele FDP-Mitglieder, die verstehen einfach nicht, weshalb es in Berlin so hart ist. Denn das Bündnis mit der Union war ja eine Wunschkoalition und jetzt zeigt es sich wie bei einer Liebesheirat quasi, dass der Alltag mühsam ist und dass man gar nicht so richtig zusammenpasst. Vor allem die Jungen in der Partei verlangen deshalb, dass die FDP ihre Position überdenkt. Sie wollen nicht nur Geschenke verteilen, sondern auch, dass nun gespart wird. Denn letztlich werden sie es ja sein, die irgendeinmal die enormen Steuerschulden zurückzahlen müssen.
Und was wird heute in Stuttgart von Parteichef und jetzt auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle erwartet?
Die FDP-Mitglieder erwarten von ihrem Chef vor allem ein Aufbruchssignal. Sie möchten wissen, wie es mit der Steuerreform weitergeht und vor allem, wie Guido Westerwelle, der Vizekanzler, es denn anstellen will, die von ihm geforderte geistig-politische Wende in Deutschland durchzusetzen, ohne dass der Dauerstreit mit der Union eskaliert. Daneben aber wollen sich die Liberalen natürlich vor allem feiern. Dazu ist das Dreikönigstreffen nämlich ja gedacht und dazu haben sie allen Grund. Sie sind wirklich von so vielen Deutschen gewählt worden wie noch nie diesmal.
Die deutsche FDP vor ihrem traditionellen Dreikönigstreffen, das waren die Erläuterungen unserer Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Wer in eine Lawine gerät und ein funktionierendes Suchgerät auf sich trägt, hat gute Chancen, gefunden zu werden. Doch nach dem schweren Lawinenunglück im Diemtigtal sendeten die Geräte der Verschütteten zum Teil keine Signale aus. Das hat die Frage aufkommen lassen, ob diese Geräte sicher genug sind. Inlandredaktor Freddy Gasser ist dieser Frage nachgegangen.
Es ist ein etwa handgroßes Gerät, das bei der Suche nach Lawinenverschütteten wertvolle Dienste leistet. Im Normalmodus sendet es ein Signal aus. Geht eine Lawine nieder, stellen die Rettenden ihre Geräte auf Empfang, um dieses Signal der Verschütteten zu suchen. So auch am Sonntag im Diemtigtal, wo aber genau die Rettenden von einer zweiten Lawine überrascht wurden und somit wahrscheinlich kein Notsignal mehr aussendeten. Allerdings hat die Technik der lawinenverschütteten Suchgeräte vor allem in den letzten 10 Jahren enorme Fortschritte gemacht, sagt Manuel Genswein, der mehrere solcher Geräte mitentwickelt hat und selber in vielen Ländern Lawinenexperten ausbildet. In Geräten neuester Generation seien ein Bewegungssensor und eine Zeituhr eingebaut.
Sobald man in der Suchfunktion feststellt, dass die rettende Person, die sich auf Suchen befindet, für eine Zeit von einigen Minuten nicht mehr oder nur noch ganz schwach bewegt, dann wird automatisch vom Suchmodus auf den Sendemodus gewechselt.
Das technische Problem der lawinenverschütteten Suchgeräte ist das eine, das andere ist der seit Jahren erprobte Ablauf einer Lawinenrettung. Dabei stellen nur jene Retter ihr Gerät auf Suchen, die als erste den Lawinenkegel absuchen. Alle anderen stellen ihr Gerät ganz ab. Und zwar mit gutem Grund, sagt Bruno Hasler, er ist Ausbildungschef des Schweizer Alpenclubs SAC.
Das macht man, damit diejenigen, die auf dem Lawinenkegel suchen, auch wirklich die Verschütteten suchen und nicht ihre Kollegen, die da auf dem Lawinenkegel sind oder in der Nähe des Lawinenkegels sind.
Für SAC-Chefausbildner Hasler hat das Lawinenunglück vom Diemtigtal gezeigt, man müsse das bisher Gültige überdenken.
Soweit heute Morgen. Redaktion Andreas Lüthi, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.